Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Das ist bereits die Folge 199 und doch zugleich eine Premiere, denn es ist der erste Talk nach dem besiegenden Abstieg der Störche aus der Fußball-Bundesliga. Mein Name ist Andreas Geidel und damit ich Trauer- und Frustbewältigung nicht alleine bewerkstelligen muss, begrüße ich in unserem kleinen, aber feinen Studio gleich zwei Gäste. Zum einen Alexander Hahn, Ressortleiter Sport der Kieler Nachrichten. Moin Alex, schön, dass du da bist.
Hallo Opa, ich freue mich auch.
Ja, der zweite Gast könnte prominenter kaum sein. Er ist der Flugleiter der Störche und das schon seit dem 4. Oktober 2021 in mittlerweile 132 Pflichtspielen. Ein Trommelwirbel wäre durchaus angemessen. Herzlich willkommen, Holstein-Cheftrainer Marcel Rapp.
Ja, hallo Opa, schön, dass ich da sein darf.
Ja, prima, wir freuen uns auch. Marcel, raus mit Applaus und einer ordentlichen Portion Reputation seitens der Konkurrenz. Doch nach dem 1:2 gegen Freiburg am vergangenen Samstag ist der Erstliga-Abstieg in Stein gemeißelt. Ne? Allerdings im Stadion hatte man jetzt am Samstag nicht den Eindruck, dass es irgendwie eine Begräbnisstimmung wäre oder sowas. Das hat es ja in anderen Fällen durchaus in der Vergangenheit in der Bundesliga schon gegeben. Da war Applaus und Aufmunterung. Wie hast du denn diese besondere Abstiegsatmo erlebt und wie war deine Gemütsverfassung danach in den letzten Tagen?
Ja, es war natürlich schon was Besonderes. Ich glaube, man ist total enttäuscht. Ich glaube, alle Zuschauer waren total enttäuscht und dann trotzdem kam das dann so rüber. Alle haben applaudiert, alle haben das, glaube ich, anerkannt, was die Mannschaft, was der Verein geleistet hat in der Saison. Und ich glaube, dass es auch was hängen bleibt, was überregional hängen bleibt, dass Kiel fantastische Fans hat, dass Kiel eine spannende Mannschaft hat, dass es Spaß macht, uns zuzugucken. Und das hat uns schon sehr bewegt, die Reaktion der Zuschauer. Und das ist natürlich auch gleichzeitig ein Ansporn für die neue Saison. Und bei mir persönlich ist es so eine Mischung aus natürlich Frust, weil wir es einfach haben so Fahnen geschrieben, wir wollen die Liga halten, haben es jetzt nicht geschafft. Trotzdem auch eine Portion Stolz, weil man einfach von vielen Seiten mitbekommt, wie über uns geredet wird, welche Hochachtung die alle vor uns haben. Und trotzdem gilt es, die Saison aufzuarbeiten, weil wenn man absteigt, wird man nicht alles richtig gemacht haben. Und da sind wir dann dabei, damit wir das nächstes Jahr wieder besser machen.
Ist denn familiär, mussten die Frau und Kinder irgendwie leiden am Wochenende in Übermaß?
Na, die Familie ist auch enttäuscht, die fiebert natürlich mit, aber auch da kann jeder das alles einschätzen und von dem her ist da auch alles wieder im grünen Bereich und es kann weitergehen.
Weitergehen ist das richtige Stichwort. Trotz der sportlich prekären Situation hast du schon Anfang April deinen Vertrag vorzeitig um 2 Jahre bis 28 verlängert. Du bist jetzt schon der Trainer in der Holstein-Historie mit der zweitlängsten Amtszeit nach Helmut Johansen, den kennst du ja wahrscheinlich, ne? 1954 bis 61. Sind die Namen Streich, Schmidt oder Rehagel Vorbilder in Sachen Kontinuität für dich? Und wie bewertest du dieses Trainerbeben in den letzten Wochen, speziell in Liga 2, als Kontrast dazu?
Boah ja, jeder muss ja auf sich gucken, habe ich ja auch schon öfters gesagt, bevor ich nach Kiel gekommen bin, habe ich mir lange Zeit gelassen mit dem Schritt in Profifußball, hätte auch schon früher so einen Schritt machen können, aber wollte einfach für mich so dahin gehen, wo ich für mich das Gefühl habe, man weiß es im Vornherein nie, aber dass ich da gut aufgehoben bin. Das wurde dann total bestätigt, ich fühle mich total wohl hier, ich habe jetzt auch keinen Karriereplan, wie vielleicht manche andere Trainer, die sagen, in 3 Jahren sehe ich mich da und in 5 Jahren gewinne ich die Champions League. Also das habe ich nicht, ich fühle mich einfach wohl, ich bin glücklich, dass ich Trainer sein darf, weiß das alles sehr zu schätzen, so das ganze Umfeld, was mir hier geboten wird, fühle mich total bestätigt, auch in der Saison, wo die Ergebnisse nicht so gut waren, wie die Zuschauer reagieren, wie der Verein reagiert, wie wir da zusammenhalten. Deswegen fühle ich mich total wohl und habe jetzt keine Vorbilder Streich und Rehagel, aber einfach will so mein Ding machen. Und im Moment passt das ganz gut und deswegen gibt es keinen Grund, da was zu ändern.
Hast du denn, darf ich mal einhaken?
Ja, klar.
Hast du denn damit gerechnet, dass du, du bist 2021 hierher gekommen, hast dann sensationell den Aufstieg geschafft, aber die Saison, die abgelaufene Saison, die übersteht ja nicht jeder Bundesliga-Trainer, egal wie er vorher performt hat. Hat dich das zumindest ein bisschen, überrascht, wenn du jetzt mal an andere Vereine und andere Trainer denkst, dass das in Kiel eben nicht der Fall gewesen ist, dass du hier beurlaubt wurdest, sondern dass man im Gegenteil sogar mit dir verlängern wollte und verlängert hat?
Ja, also so ein bisschen zweigeteilt. Zum einen ist es natürlich in der Branche eher so normal, was Opa oder vorsagt. So Trainerbeben in der zweiten Liga, Vereine werden nervös, Vereine wollen was ändern. Dann ist es am einfachsten, einen Trainer zu entlassen. Deswegen ist es ja schon ein bisschen außergewöhnlich. Auf der anderen Seite habe ich auch ein gesundes Selbstvertrauen und weiß auch, was wir im Trainerteam, bin ja nicht alleine, sondern wir haben ein gutes Team, was wir geleistet haben, dass wir mit Holstein Kiel aufsteigen, ist glaube ich auch nicht selbstverständlich. Deswegen bewegt sich es irgendwo dazwischen, zwischen so, okay, die Branche funktioniert eigentlich so. Auf der anderen Seite sind wir auch selbstbewusst genug zu sagen, dass wir versuchen, einen guten Job zu machen und jeden Tag alles da reinhauen. Und ich glaube, das würdigt auch der Verein, das merken auch die Menschen hier. Und von dem her, glaube ich, passt das einfach ganz gut. Und deswegen bin ich sehr zufrieden, dass ich bei Holstein Kiel arbeiten darf.
Du hast ja schon mehrfach betont, dass die Familie sich wohlfühlt hier in der Region, in Kiel. Das ist sicherlich eine Geschichte, die deine Entscheidung beeinflusst hat. Aber was ist dann auch sportlich für dich? Was bietet das der Reiz hier in Kiel? Du hast jetzt eben ein paar Sachen angesprochen, was jetzt die Arbeitsbedingungen anbelangt, aber so insgesamt ambitionär betrachtet.
Ja, ich sehe halt einen Verein, der wächst, ne? Also klar will man immer mehr, auch als Trainer, man will immer da, kann es noch besser gehen und da. Ich glaube, das ist auch meine Aufgabe, immer darauf hinzuweisen und trotzdem muss man mal das Große und Ganze sehen. Also wenn man jetzt, Opa, das weißt du besser wie ich, wie das hier angefangen hat, wie viele Zuschauer hier waren, wie die Infrastruktur war, was jetzt passiert ist. So, ich kann jetzt das beurteilen oder bewerten, was zu meiner Zeit da war, dass halt einfach der Verein immer im Wachsen ist. Da werden Container hingestellt für Mitarbeiter, die Plätze werden umgebaut, jetzt wird das Stadion, hoffentlich kommt es zum Neubau. Wenn ich sehe, was mit den Fans passiert, wie viele jetzt fahren 8000 Leute mit zum Auswärtsspiel nach Dortmund, ich glaube, das ist sensationell. Und das hat man ja so ein bisschen alles mit auf den Weg gebracht. Und deswegen bin ich da sehr glücklich und will da weiter meinen Teil dazu beitragen.
Welches Potenzial siehst du denn weiterhin in der Mannschaft für die jetzt anstehende Zweitligasaison?
Ja, dass wir weiterhin spannende Spieler haben, dass wir eine Mannschaft haben mit viel Potenzial, die sich wahrscheinlich daraus auszeichnen wird, dass wir Spieler entwickeln. Wir werden keine gestandenen Spieler holen, wir werden auch nicht als Top-Favorit in die zweite Liga gehen, das wissen wir alle, aber ich glaube, das kann auch jeder einschätzen. Und trotzdem werden wir wieder eine Mannschaft aufs Feld kriegen, die Spaß macht zuzugucken und wo wir einfach spannende Spieler sehen.
Jetzt müssen wir doch nochmal zurückblicken, bevor wir dann auf die kommende Saison eine Vorausschau halten. Du hast direkt nach dem Spiel gegen Freiburg gesagt, es sei aus deiner Sicht, aus Sicht der Stöche keine perfekte Saison gewesen. Was genau meintest du denn mit diesen Worten? War der Gang in die zweite Liga vermeidbar oder wäre der vermeidbar gewesen? Die Konkurrenz hatte euch ja schon, und weite Teile der Öffentlichkeit auch, schon vor dem ersten Anpfiff als Abstiegskandidat Nummer 1 eingestuft.
Ja, also wir wussten vor der Saison schon, dass es sehr schwer werden wird. Und trotzdem habe ich auch gesagt, wir haben viele Spieler mit viel Potenzial. Wenn wir das Potenzial entfalten können, dann gibt es viele Spieler, die in der Bundesliga mitspielen können, was man jetzt zum Ende auch gesehen hat. Ja, was jetzt genau die Gründe sind, es wird nicht den einen Grund geben. Ich glaube, es gibt immer einen Grund, wo erstmal sagt, im Sommer hättet ihr mehr Spieler verpflichten müssen. Aber dann stelle ich immer die Gegenfrage, aber wie viele Spieler mehr, wie viel Geld hätte man ausgeben müssen, um realistisch eine Chance zu haben? Dann kommen wir wahrscheinlich auf Beträge, die völlig absurd sind in Kiel. Also ich glaube, das ist nicht der Grund, sondern es gibt einfach Gründe, so warum sich Spieler vielleicht nicht so entwickelt haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Und trotzdem hat es ja bei vielen gut geklappt. Aber durch das, dass es jetzt so eng war hinten raus, haben einfach so Kleinigkeiten gefehlt. Und das versuchen wir einfach nächstes Jahr einen Tacken besser zu machen, damit wir da wieder erfolgreich sind.
Ihr habt im Sommer bewusst auf junge, talentierte Spieler gesetzt in der Innenverteidigung und auch im Sturm in der Transferphase letzten Sommer. Ist es im Nachhinein die richtige Entscheidung gewesen, eben nicht gestandene, erfahrene Spieler für diese Position zu verpflichten, angesichts der schweren Aufgabe in der Bundesliga?
Ja, es gibt für mich nicht eigentlich jung und alt, es gibt nur gut und nicht gut. Und von dem her, diese Frage zu beantworten, ist relativ einfach, weil es alternativlos war. Also diesen Spieler, der zu Holstein Kiel kommt, der uns garantiert, dass er Bundesliga spielen kann, den können wir einfach nicht bezahlen. Den können wir nicht bezahlen, konnten ihn nicht bezahlen. Und deswegen hat sich die Frage nie gestellt. Und deswegen waren wir auch fein damit, welche Spieler wir geholt haben. Im Sommer weiß ich noch, dass ein großer Aufschrei war, wir schießen keine Tore, wir werden keine Tore in der Bundesliga schießen und jetzt haben wir mehr Tore wie Freiburg geschossen fast. Also von dem her hat sich ja das Ding auch ein bisschen gewandelt. Wir sind in die Bundesliga, haben glaube ich über 12 Mal zu 0 gespielt, hatten mit die beste Abwehr und haben jetzt eigentlich Defensivprobleme, wenn man die Statistik sieht. Also man konnte das im Sommer einfach noch nicht so abschätzen. Wir haben es dann im Winter versucht ein bisschen anzupassen, haben dann defensiv Zec geholt, haben Nekic geholt, der leider nur ein Spiel gemacht hat. Das sind einfach alles Gründe, warum es dann vielleicht zum Schluss nicht ganz gereicht hat.
Aber wenn man im Winter Spieler wie Zec oder auch Toykin verpflichten kann, die linke Außenbahn, der linke Schienenspieler, die Position war ja nach dem Abgang von Tom Rothe über eine ganze Zeit vakant, weil Puchacz hat nicht die Erwartungen erfüllt, ja Voracek zum Teil, aber es ist natürlich kein Ersatz gewesen für Tom Rothe in diesem Zusammenhang. Wenn man die im Winter verpflichten konnte, warum ging das im Sommer nicht? Waren die Spielertypen wie die nicht auf dem Markt oder sind die im Sommer teurer als im Winter? Wie darf man sich das so als Laie vorstellen?
Ja, teilweise waren die nicht auf dem Markt, teilweise haben wir auch keinen Bedarf gesehen, weil wie ich gesagt habe, wir haben ja zigmal zu null gespielt in der zweiten Liga, dann geht man jetzt davon aus, dass man in der Bundesliga da brutal Probleme hat. Und von dem her kam dann das eine zum anderen. Dann muss man, glaube ich, wenn man die gesamte Saison sieht oder die Vorrunde sieht, auch mal sehen, so wie oft haben wir denn mit der gleichen Mannschaft gespielt. Also da hat man ja gefühlt jede Woche andere Ausfälle, auch defensiv waren zig Spieler nicht einsatzfähig. Und so kam halt das eine zum anderen. Plus natürlich die Entwicklung der Spieler. Also das ist ja, was wir gesagt haben, wir wollen am Ende der Saison besser spielen wie zu Beginn. Ich glaube, das haben wir geschafft. Wir haben es aber nicht geschafft, glaube ich, aus meiner Sicht so eine Euphorie in Kiel oder so eine Euphorie zu wecken. So der Aufsteiger spielt mit Euphorie. Wir haben die ersten Spiele verloren, teilweise auch sehr unglücklich. Und das hat uns auch so ein bisschen ein paar Punkte gekostet, dass man nicht irgendwie mal ein Spiel gezogen hat am Anfang, dass man dann mit einer Euphorie in ein Heimspiel geht, sondern es waren ja ganz viele Spiele. Ich erinnere mich an Hoffenheim, an Wolfsburg daheim, die ganz lange auf Augenhöhe waren, sogar gegen Frankfurt, und die wir dann einfach mit einem individuellen Fehler, Standard gegen Tor, einfach verloren haben. Und so ist so ein bisschen diese Anfangseuphorie nie aufgekommen.
Du meinst jetzt Anfangseuphorie in der Mannschaft oder beim
Publikum? Nein, einfach in der Mannschaft, die der Mannschaft dann nochmal Selbstvertrauen verleitet, und das Selbstvertrauen ist ja dann auch so, dass die Spieler besser werden. Und so sind wir ja relativ am Anfang schon durch die brutal schwere Phase gegangen, weil wir nie gewonnen haben. Und so ist halt eine Entwicklung immer schwierig, wenn man gegen gute Gegner spielt, man kriegt eine Analyse und sagt, das ist eigentlich alles in Ordnung. Aber dieses Erfolgserlebnis macht halt was mit den Jungs, dass sie einfach nochmal selbstbewusster werden. Und das ist, glaube ich, dann nochmal so die 10%, die dann hinten raus oben drauf gekommen sind. Und auf einmal haben wir dann auch knappe Spiele gewonnen.
War das Hinspiel gegen Bayern München, wo ihr nach, ich glaube, 14 Minuten schon 0-3 zurückgelegen habt, so ein Schlüsselmoment für die Mannschaft, wo man sagen konnte, okay, das war jetzt schon eine herbe Enttäuschung. Wenn das ein bisschen anders verlaufen wäre, dann hätte die ganze Saison anders laufen können.
Na, das glaube ich überhaupt nicht. Also wir verlieren gegen Bayern 1-6 und danach ist in die Weltuntergangsstimmung. Und ich glaube, danach hat Bayern gegen Bremen 6-0 gewonnen oder noch mehr. Also ich glaube, das Bayern-München-Spiel ist auch in der Analyse gar kein, das haben wir gar nicht analysiert, weil das einfach eine ganz andere Mannschaft ist und das ist gar kein Maßstab für uns. Es waren einfach viele knappe Spiele, so daheim gegen Wolfsburg, in Hoffenheim, was ich gesagt habe. Das waren einfach so Dinge, wo es so eng war und wo wir einfach nicht gezogen haben, warum auch immer. Und das war so ein bisschen, glaube ich, gerade in der Hinrunde, so das Problem, dass wir da nie in so einen richtigen Flow gekommen sind, weil halt die Ergebnisse nicht gepasst haben, obwohl die Leistung oftmals ganz gut war.
Jetzt hast du gesagt, das war alternativlos, was euer Wirken in der Sommertransferperiode des vergangenen Jahres, mangels Finanzmasse auch oder wirtschaftlicher Möglichkeiten. Wenn du jetzt sowohl aus Trainersicht als auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, ein Invest zu tätigen, mit einem gewissen Risikofaktor behaftet. Mit der Erfahrung, die du jetzt dieses Jahr gemacht hast, würdest du da vielleicht bei einem Sportchef Carsten Wehlmann, der jetzt mittlerweile beurlaubt ist, mehr auf den Tisch hauen, als du es im vergangenen Sommer gesagt hast? Komm, wir müssen da unbedingt noch was machen. Auf der Position sehe ich jetzt wirklich, ich nehme nochmal die Fallbeispiele Philipp Sander und Tom Rothe, Sander zu ersetzen, 1-1 ist natürlich schwierig gewesen, nicht nur wegen seiner sportlichen Qualitäten, sondern auch was sein Standing und seine Wichtigkeit für die Mannschaft anbelangt. Das haben jetzt meinetwegen Magnus Knutzen und Armin Gigovic im Verbund zumindest teilweise hingekriegt. Aber die linke Seite beispielsweise, der linke Flügel war ja, wie schon angesprochen, total verwaist. Würdest du im Nachklapp mit dem Wissen von heute vielleicht etwas vehementer deinen Hut in den Ring werfen, was Neuzugänge anbelangt?
Nee, wir waren da die ganze Zeit im Austausch und es war jetzt auch nicht so, dass ich unbedingt Spieler wollte und das wurde dann irgendwie abgeblockt, sondern wir haben das gemeinschaftlich entschieden. Und nochmal, das ist nicht so, dass man sagt, wir holen einen Spieler und so Betrag X sind wir dann bei 10 Millionen plus, dass man realistisch eine Chance hat, die Liga zu halten. Also, dass ich sagen kann, ich als Trainer von Holstein Kiel garantiere euch, dass wir die Liga halten, hätten wir wahrscheinlich für 15 Millionen Euro Spieler holen müssen. Dann hätte ich gesagt, okay, jetzt garantiere ich es euch davor. Oder alles, was darunter ist, ist einfach so, ich habe eine Fantasie, die Spieler werden besser, ja, da kann es besser werden. Aber so dieses Garantieren, das ist, glaube ich, nur, wenn man Spieler kriegt, die einfach irgendwie 150 Bundesligaspiele haben und 25 Jahre alt sind. So. Und das ist halt so weit weg gewesen, dass wir überhaupt so einen Spieler angehen, dass die zu uns kommen, dass das einfach, was wir gemacht haben, alternativlos ist. Und dass dann manche Dinge, so auch Pucher, vielleicht nicht ganz so hingehauen haben, wie wir uns das vorgestellt haben, das ist halt manchmal so. Und trotzdem, glaube ich, haben die Großteil der Neuzugänge, die haben die Erwartungen teilweise sogar übertroffen, wenn ich es jetzt so Revue passieren lasse.
Aber jetzt, also ich sag mal, 15 Millionen nimmst du mal als Benchmark irgendwo, wo du gesagt hättest, da kann ich fast garantieren, dass wir die Klasse halten. Wahrscheinlich, vielleicht. Das ist immer ein Risiko, das garantieren kann man es natürlich nie. Aber 15 Millionen sind in der Bundesliga jetzt, sag ich mal, jetzt ja auch nicht so eine, die ist für Normalmenschen eine exorbitante hohe Summe, aber für die Bundesliga ist das jetzt ja eher, ich will jetzt nicht sagen Spielgeld oder sowas, ne, aber das ist jetzt auch nicht das, wo die meisten Clubs irgendwie zusammenbrechen und sagen, das kriegen wir überhaupt nicht auf die Kette, ne?
Aber das ist wahrscheinlich der Unterschied zu Holstein Kiel. Also wir können halt keine 15 Millionen, und das ist ja dann auch, was du richtig sagst, das ist ja nicht garantiert, das ist dann einfach so, dass wir im Etat einigermaßen da sind, wo die anderen sind. So, und dann können wir anfangen zu spielen, und dann ist es immer noch so, dass ich wahrscheinlich vorm Spiel sage, wir sind Außenseiter. Deswegen ist das alles hypothetisch. Ich glaube, so den Weg, den wir einschlagen, was man auch bei den Zuschauern sieht, die sind da, die committen sich da damit, die sehen junge Spieler. Das heißt nicht, dass wir nie einen älteren Spieler holen werden, überhaupt nicht. Aber das ist einfach so, das, was realistisch ist, junge Spieler, die Potenzial haben, die sich steigern. Wir haben mit Phil Harris einen Spieler aus der Regionalliga geholt, Lasse Rosenboom, da gibt es zig Beispiele, und da wollen wir weitermachen, wollen nächstes Jahr einfach wieder auf dem Weg erfolgreich sein.
Und trotzdem, trotz des Abstiegs, blieb die Atmosphäre einfach in Kiel immer positiv. Kein großer Frust, ich habe nie Pfiffe gehört, wenn ich da war. Auch Olaf Rebbe, der neue Geschäftsführer, spricht von einer Besonderheit bei Holstein Kiel. Ich zitiere ihn mal. Er sagt, ein Großteil der Mannschaft bleibt und auch der Trainer wird bleiben. Das ist kein klassischer Abstieg, wie man es bei anderen Vereinen kennt. Dafür wollen wir stehen. Kannst du diese Besonderheit in deinen Worten erklären, was das hier so, das Arbeiten hier anders macht als bei anderen Vereinen?
Ja, die Leute, die hier im Verein arbeiten, beziehungsweise auch die Fans, die haben einfach einen realistischen Blick für die Situation und bauen sich nicht selber irgendwelche Luftschlösser und sagen, ja, jetzt sind wir Bundesliga, jetzt müssen wir doch aber auch eigentlich mal gegen Augsburg gewinnen, sondern die wissen auch, wie schwer das ist, dass wir gegen Augsburg gewinnen. Und so nehme ich alle Leute wahr. Und deswegen ist auch Holstein Kiel so besonders, weil einfach in diesem, was Opa sagt, in diesem Irrenhaus Bundesliga, zweite Bundesliga, wo halt so viel durch Emotionen beeinflusst wird, versucht man halt hier, was ich auch manchmal sage, emotional Fußball zu spielen, aber rationelle Entscheidungen zu treffen. Und das wird sich auszahlen, hat sich ja auch schon ausgezahlt bei Kiel und wird sich auch weiterhin auszahlen, weil einfach das der Schlüssel zum Erfolg ist. Also einfach rationelle Entscheidungen treffen und emotional Fußball spielen und nicht irgendwie emotionale Entscheidungen treffen, weil man unter Druck ist und weil man jetzt den Fans irgendwas bieten will oder weil die Presse so negativ ist, sondern das ist, glaube ich, der Weg, der zum Erfolg führt.
Was ist denn für dich der größte Überraschungseffekt, der größte Unterschied zwischen Liga 2 und Liga 1 gewesen, was jetzt Spielerverhalten und ähnliche Geschichten anbelangt?
Also Überraschungseffekt nicht, aber einfach nur mal die Bestätigung, dass es einfach die Elite ist. Es sind einfach die besten Spieler da. Ist ja normal, weil es auch erste Liga ist, aber dieser Unterschied zwischen individueller Qualität, Bundesliga, zweite Liga, ist einfach unfassbar. Und das haben wir auch zu spüren bekommen, aber ich glaube, mit der Zeit haben die Jungs sich ein bisschen angepasst, adaptiert. Wir haben das dann versucht, auch immer in der Gruppe zu verteidigen, in der Gruppe aufzunehmen. Aber das ist dann mit Abstand der größte Unterschied. Aber das weiß man im Vorfeld auch, nur wenn man es erlebt, ist halt nochmal was anderes.
Was heißt das jetzt? Antizipation der Spieler, vorherahnen, wie der Passweg erfolgen wird, Abläufe schon so manifestiert im Kopf zu haben, dass man automatisiert irgendwo hinläuft, Abschlussqualität, diese Geschichten.
Sind meinst einfach, ne? Bessere Fußballspieler in Summe. Ja. Also natürlich ist erstmal die Handlungsschnelligkeit da, dann die Geschwindigkeit an sich ist schon mal bei allen Mannschaften unfassbar hoch. Also da kommt dann einfach alles zusammen, aber deswegen ist er auch Bundesliga und deswegen sind es auch Spieler, was ich auch gesagt habe, wo ich bei der EM noch angeguckt habe und mir da teilweise Szenen rausgeschnitten habe und gedacht habe, okay, die zeige ich mal den Jungs, so kann sein, aber das sind dann irgendwann mal unsere Gegner gewesen. Aber deswegen, Bundesliga ist schon dann die Elite, aber jetzt zweite Liga gibt es auch gute Gegner und trotzdem unterscheidet sich es einfach.
Und wenn ihr sagt, ein Großteil der Mannschaft wird bleiben, hast du dann ein bisschen Sorge, dass die Spieler, die bleiben, jetzt so viel Blut geleckt haben, dass sie gleich wieder aufsteigen wollen? Das ist ja gar nicht das erklärte Ziel. Du hattest ja gesagt, erstmal wieder in der zweiten Liga Fuß fassen. Oder soll es gleich wieder hochgehen?
Nein, wir sind erstmal maximal ambitioniert, wenn es wieder losgeht. Ne? Wir wollen natürlich maximal gut performen und trotzdem, glaube ich, sollte man auch da einfach realistisch sein und einfach mal gucken, was ist denn in der Vergangenheit mit den anderen passiert, obwohl man das ja nie vergleichen kann. Trotzdem sollte man das immer mal auf dem Schirm haben. Was denn mit Darmstadt passiert? Was ist denn mit Bielefeld passiert? So, und das sind große Clubs und deswegen sollten wir einfach realistisch sein und sollten sagen, okay, lass uns mal eine gute Mannschaft bauen, lass uns in Ruhe arbeiten, ohne jetzt irgendwie komplett durchzudrehen. Aber im Team, im Trainerteam, in der Mannschaft sind wir maximal ambitioniert und wir wollen da einen guten Fußball spielen. Und wenn wir das hinkriegen, dann werden wir auch eine gute Rolle spielen. Aber auch da werden wir uns wieder in einem Umfeld bewegen mit sehr viel großen Clubs, mit sehr viel Clubs, die viel Geld haben, wo es nicht selbstverständlich ist, dass Holstein Kiel da einfach durchmarschiert. Und von dem her, glaube ich, sollte man einfach so weitermachen, realistisch sein und dann die Erwartungen eher übertreffen, wie dass wir uns zu hohe Erwartungen auferlegen.
Ja, aber sind die Erwartungen nicht automatisch schon dadurch höher, dass ihr jetzt aus der Bundesliga eben runterkommt?
Das ist halt meistens bei den Traditionsclubs so, dass man dann sagt, ja, jetzt seid ihr abgestiegen, jetzt müsst ihr wieder aufsteigen. Und wenn man dann fragt, warum, dann ist die Begründung, ja, weil ihr ja in der Bundesliga wart. Und das ist ja keine Begründung, das ist halt einfach so dahin geredet, sage ich mal. Und bei uns sollte das einfach so laufen, so lass uns eine gute Mannschaft bauen, lass uns mit Freude Fußball spielen, lass uns die Spieler entwickeln und dann werden wir auch gut spielen, dann werden wir auch genug Punkte holen. Ob es dann zum Aufstieg reicht, kann ich nicht sagen, aber man muss einfach das realistisch angehen, nüchtern angehen und dann emotional spielen und dann werden wir den größten Erfolg haben.
Wäre denn der größte Erfolg, nämlich der Aufstieg, für dich eine Überraschung oder wäre das ein Stück weit erwartbarer als noch vor einem Jahr, anderthalb Jahren, als ihr die Aufstiegssaison hingelegt hattet?
Das ist immer noch nicht erwartbar, sage ich mal, ne? Weil wir einfach in unserem Umfeld bewegen, da spielen Mannschaften mit wie Hannover, wie Berlin, das ist einfach eine ganz andere Wirtschaftskraft, eine ganz andere Kaderkultur, sage ich mal, Kaderdichte, so was die dafür haben, dass wir dann mit Kiel kommen können und sagen, okay, wir waren jetzt in der Bundesliga, jetzt sind wir wieder ein Jahr da und wir gehen wieder hoch. Ne? Aber trotzdem haben wir, glaube ich, ein Ausrufezeichen gesetzt, auch in der Art und Weise, wie wir spielen wollen. Ich glaube, die Gegner werden großen Respekt haben vor uns. Und jetzt gilt es für uns, einfach uns in der Pause gut zu erholen und dann mit frischem Mut, mit Elan, das wieder anzugehen. Und dann freue ich mich auf nächstes Jahr.
Jetzt habt ihr von der Bundesliga-Konkurrenz nicht nur, aber speziell in den letzten Wochen großes Lob bekommen, dass ihr bei eurer, ich sag's jetzt mal, DNA geblieben seid. Das heißt also Mut zum offensiven Risiko, wenn sich die Situationen ergeben, auch wenn man da vielleicht hinten dann etwas durchlässiger wird. Das ist ja dann auch weniger geworden im Vergleich zur Hinserie. Auch ein sicherlich ein Entwicklungsschritt. Man könnte natürlich aber jetzt auch sagen, auch vielleicht schon mit Blick auf die zweite Liga, wenn man sich das bewahrt hat, diese Spielkultur, hätte man vielleicht doch ab und zu mal den Bus vorm Tor parken müssen, irgendwie gerade zu Beginn der Entwicklung jetzt auf Bundesliga-Ebene. Und ist das vielleicht auch irgendwie was, was man in die zweite Liga mit rüber transportiert, dass man vielleicht noch mehr Balance zwischen Defensive und Offensive herstellen muss? Oder bist du im Gros jetzt schon damit zufrieden, wie es jetzt läuft?
Ja, grundsätzlich haben wir unsere DNA nicht verloren. Natürlich ist in den Spielen immer ein bisschen ein Unterschied, ne? Wir spielen gegen Gegner, die teilweise einfach individuell deutlich besser sind wie wir. Dann können wir nicht unser Spiel durchdrücken, sondern müssen uns auch anpassen, was der Gegner macht. Aber ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, im ganzen Jahr treu geblieben, sodass wir nächstes Jahr einfach da weitermachen können und nicht der Trainer da vorne steht und vier Wochen später was ganz anderes erzählt wie noch in der Bundesliga. Ich glaube, da haben wir gar kein Problem damit. Wir sind aufgestiegen mit dieser Idee von Fußball. Was ich gesagt habe, wir haben über 12 Mal zu 0 gespielt. Jetzt haben wir mehr Gegentore bekommen, aber das müssen wir analysieren, warum, weshalb, wieso. Aber mir ist jetzt nicht Angst und Bange, weil grundsätzlich haben wir eine gute Balance im Spiel. Wir lassen auch nicht so viel zu, da haben wir auch Entwicklungsschritte gemacht. Und von dem her, glaube ich, bin ich dann schon überzeugt, dass wir in der zweiten Liga da eine ordentliche Rolle spielen mit der Idee von Fußball, wo wir haben.
Du hast es angesprochen, Konstanz ist natürlich ein Qualitätsbeweis oder ein Qualitätsmerk oder ein Merkmal von Qualität, gerade im gehobenen Profifußball. Dazu gehört natürlich auch geringe Verletzungssorgen. Das erleichtert natürlich die Arbeit des Trainerstaffs. Davon wart ihr, von dieser Möglichkeit wart ihr in An- und Abführungszeichen befreit in dieser Saison. Ist das auch ein Detail der Aufarbeitung der vergangenen Saison, dass was auch immer dazu geführt hat, dass es doch reichlich viele und durchaus längere Verletzungen gegeben hat, dass das vielleicht in der Zukunft etwas eingedämmt wird. Wenn es jetzt nicht aus dem Spiel heraus passiert, da kann sich niemand gegen wappnen. Aber es ist ja schon auffällig, welche Art der Verletzungen sehr häufig zutage getreten sind.
Ja, wir werden alles analysieren. Also jede Abteilung für sich wird es analysieren. Dann werden wir es zusammenfassen und werden dann eine große Analyse machen und werden dann einfach Rückschlüsse ziehen. Und von dem her ist es genauso ein Thema. Trotzdem ist es immer so, ne, wir stellen jetzt einen Kader zusammen, dass auch mal 2, 3 Spieler verletzt sein können, weil das ist, glaube ich, ganz normal. Und trotzdem ist es einfach in der Bundesliga so, dass es halt cool wäre, man würde immer mit vermeintlich den besten Spieler spielen können und nicht die formstärksten Spieler fallen irgendwann mal aus. Und auch das muss man aufarbeiten. Und müssen dann, wenn da Bedarf ist, einfach das ein bisschen anpassen, dass wir da auch besser werden.
Einer, der vielleicht auch schon Ansätze gezeigt hat, in der Bundesliga durchaus Akzente setzen zu können, war Andu Kilati. Der ist dann auch weggebrochen mit einer Knieverletzung. Lasse Rosenbohm, hast du angesprochen, hat das letzte Tor geschossen gegen Freiburg zur 1:0 Führung. Over the top in diesem Ranking steht im Moment Nikolai Rembo-Remberg. Ne? Also der, was ich ja persönlich gar nicht für möglich gehalten hätte, den hast du ja sogar noch vom Box-to-Box-Player zum Sechser in den letzten Wochen gemacht, was ja schon gewisse strategische Fähigkeiten erfordert, diese Position. Jetzt steht Remberg natürlich auch bei Bundesligisten auf dem Zettel, dank einer Ausstiegsklausel, wie medial bekannt geworden ist, aus seinem langfristig oder vorzeitig verlängerten Vertrag. Wenn es denn so kommen sollte, habt ihr denn einen neuen Rembo auf dem Zettel schon?
Ja, grundsätzlich weiß ich jetzt gar nicht, ob der eine Ausstiegsklausel hat, aber das ist ja, glaube ich, bei jedem Spieler von Holstein Kiel so.
Ich werf meinen, der Trainer muss lachen.
Nein, aber das ist ja bei jedem Spieler so, dass der Holstein Kiel dann irgendwann mal auch bei jedem Spieler sagt, okay, bei einem gewissen Betrag, lass mal ihn ziehen. Was ja dann auch völlig okay ist. Und es gilt für alle Spieler. Wir haben überall einen Schattenkader. Wir haben für alle Positionen nochmal irgendjemand in der Hinterhand. Aber trotzdem, glaube ich, haben wir tolle Jungs und sollten versuchen, so viel wie möglich zu behalten, weil wir einfach gute Jungs haben und die sich auch hier mit der ganzen Geschichte committen. Und dann sind wir gut aufgestellt. Und wenn dann doch mal einer gehen sollte, dann gönnen wir ihm das auch und der Verein hat dann auch einen Benefit davon und dann passt das ja auch.
Weiß der Trainer denn, ob er selbst eine Ausstiegsklausel hat in seinem Vertrag?
Das weiß der Trainer. Aber wie sagt man so schön, über Vertragsinhalte rede man nicht.
Ich wollte einmal auf das Stadion zu sprechen kommen, was ja in diesem Jahr noch zumindest teilweise auch abgerissen werden soll. Spielt das irgendeine Rolle für sportliche Zielsetzungen, wenn man plötzlich auf einer Großbaustelle spielt, nicht mehr diese Atmosphäre hat, mit von 4 Seiten mit Fans, Fangesang beschallt zu werden? Ist das irgendwie eine Sache, der du mit Sorge entgegenblickst?
Ja, grundsätzlich bin ich euphorisch und denke, dass der Stadionumbau losgeht. Es gibt aber andere Menschen bei mir im Büro, die schon länger da sind, die sagen, das haben sie schon vor 10 Jahren gehört und es dauert immer noch. Also von dem her, warten wir mal ab. Wenn es dann so sein sollte, ist es ja schon so, ne, dass man als Sportler und auch jetzt ich als Trainer, ne, dass es natürlich schon cooler ist, wenn eine super Atmosphäre ist. Wenn natürlich dann eine Tribüne fehlt, dann ist wahrscheinlich die Atmosphäre nicht mehr ganz so gut. Aber das sollte man in Kauf nehmen, damit Kiel dann endlich mal ein Stadion hat, was dem Rahmen auch würdig ist, zweite Liga, Bundesliga. Auch wenn das traditionell ist, das Stadion, ist alles gut, ne? Aber das ist schon teilweise grenzwertig, was wir da unseren Gegnern anbieten.
Aber werden die Baumaßnahmen Punkte kosten?
Ja, das werden wir sehen. Das kann man so oder so sehen. Ich glaube, auswärts zu spielen in Kiel, wenn der Wind geht, vielleicht auch mal ein Ostwind und da zieht's richtig durch, das ist vielleicht auch nicht so angenehm. Also das werden wir dann sehen. Ich habe mir sagen lassen, als die Osttribüne gebaut wurde, war Holstein Kiel heimstärker denn je.
Das letzte Heimspiel der SV Elversberg gerade im Fernsehen gesehen. Die haben ja ein ähnliches Schicksal, bautechnisches Schicksal wie ihr oder was Gutes wie ihr. Sah aber schon kurios aus bei der Fernsehübertragung, wenn dann die gesamte Gegend gerade abgerissen ist und so ein Wall da steht wie früher auf der Bezirkssportanlage. Also hat schon was. Aber auch das kann man ja kultig gestalten. Also wir wollen aber nicht zu schwarz sehen. Das könnte ja was werden. Du hast es gesagt, die Witterungsbedingungen in Kiel könnten dann auch nochmal zum Heimvorteil sich erwecken. Na, mal gucken. Jetzt kommt es mit Olaf Rebbe seit ein paar Wochen neuer Geschäftsführer Sport im Amt, als Nachfolger von Carsten Wehmann, wie schon angesprochen. Der ist für sein exquisites Netzwerk und sein gutes Händchen im Transfergeschäft bekannt aus der Vergangenheit. Welche Impulse erwartest du denn von ihm?
Ja, grundsätzlich haben wir ja auch in der Vergangenheit gute Ideen gehabt und haben ja auch in Mägden quasi uns bewegt, wo die Konkurrenz nicht so da ist. Ja, und da ist, glaube ich, der Olaf auch nochmal auch drin und kann sich da auch oder findet sich da gut zurecht bei uns und hat dann auch einfach nochmal ein paar Ideen. Und von dem her passt das ganz gut. Und jetzt sind wir einfach dabei, ans Handeln zu kommen. Ja, jetzt wissen wir, in welcher Liga wir spielen. Jetzt gibt's ja schon auch ein paar Entscheidungen, wer verlässt den Verein. Und jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir da einen ordentlichen Kader hinstellen. Aber da bin ich sehr zuversichtlich.
Kann Jonas Terkelsen, kann der Englisch bestimmt, ne?
Wer?
der als Neuzugang gerüchtehalber gehandelte offensive Mittelfeldspieler aus Norwegen. 22 soll er sein, ne? Und ich kann dir sonst noch ein paar Daten geben, falls du den nicht kennst oder so.
Ich habe es gelesen, aber ich glaube, die Norweger grundsätzlich können gutes Englisch und mit Skandinavien haben wir gute Erfahrungen gemacht, ob es dann er wird oder ein anderer. Aber Fakt ist, das ist schon auf jeden Fall ein Markt, wo wir uns bewegen. Ich glaube, da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Die Leute in Kiel, glaube ich, committen sich auch mit den ganzen Skandinavier und von dem her sollte man da auch weitermachen.
Mal Hand aufs Herz, wenn du in Richtung zweite Liga denkst, du hast es ja schon jetzt im Gespräch mehrfach angedeutet, wie viel Freude, wie viel Energie, mit wie viel Freude, mit wie viel Energie blickst du dieser neuen Challenge entgegen? Die Spiele gegen St. Pauli und HSV als besondere Reizfaktoren fallen weg, bekanntermaßen, weil die Jungs aus dem Volkspark ja tatsächlich den Sprung in die erste Liga geschafft haben. Wie soll ich es ausdrücken? Ist das jetzt eine berufliche Geschichte, der du mit klarem Blick entgegenschaust oder sagst du, mein Gott, da brennt schon wieder das Fieber irgendwo?
Ich bin voll gerne Trainer, ne? Seitdem ich das vollzeitmäßig machen durfte in der U16, bin ich einfach glücklich und so ist das jetzt auch, ne? Ich war natürlich jetzt enttäuscht, bin immer noch ein bisschen enttäuscht, aber ich sehe jetzt einfach schon wieder so die neue Mannschaft. Plus wir haben noch eine Woche und spielen jetzt noch gegen Dortmund, was auch total viel Spaß macht. Und dann gilt's, die neue Runde zu planen und dann gehen wir da mit vollem Eifer an. Und ob wir dann gegen HSV spielen oder nicht, ich glaube, die zweite Liga ist immer noch brutal, mit was für Vereine da jetzt auch hochkommen. Da kommt Dresden hoch, Bielefeld kommt hoch, vielleicht kommt sogar Saarbrücken noch hoch oder Braunschweig hält die Liga. Also es sind einfach, ist auch jedes Spiel hat wieder was, ist was Besonderes. Und von dem her gibt's jetzt da keine Probleme für den Trainer, sich zu motivieren, weil er einfach glücklich ist, so wie, dass er überhaupt als Trainer arbeiten darf, dass ich noch ein gutes Umfeld habe. Egal in welcher Liga wir spielen, haben wir spannende Spiele. Von dem her braucht sich da keiner Sorgen machen.
Bist du eigentlich schon mal als Trainer bist du bestimmt nicht abgestiegen, kann ich mir nicht vorstellen mit der Hoffenheimer Jugend.
Das ist hier gar unmöglich.
Ja. und danach ging's ja gleich zu Holstein. Aber als Spieler bist du da mal abgestiegen?
Ja, ich bin tatsächlich zu meinen Anfängen beim KSC, wo ich ein paar Spiele machen durfte, bin ich mit Jogi Löw als Trainer abgestiegen von der zweiten in die dritte Liga, was sehr weh tat. Wobei ich ganz ehrlich bin, da konnte ich nicht so viel dafür.
Aber das bringt mich ja zu der Frage, was hast du denn als Trainer jetzt von Jogi Löw dir abgeguckt?
Schwierig. Damals war ich 18 oder 19. Schwer. Ich habe ihn halt noch in Erinnerung, dass es ein guter Mensch war, dass er sich um die Jugendspieler gekümmert hat. Das ist noch was in Erinnerung geblieben ist, aber jetzt so abgeguckt, erstmal weniger. Man konnte, glaube ich, da noch nicht erahnen, wie sein Karriere dann weiterging.
Also habt ihr jetzt auch keinen Kontakt mehr seitdem gehabt?
Nee, wir haben uns jetzt einmal gesehen bei einem Trainertreffen, das war ganz nett. Aber sonst haben wir keinen Kontakt.
Hat er sich an dich erinnert?
Ja, mich, ich will jetzt sagen, überrascht, aber ist trotzdem ein komisches Gefühl, wenn man nach irgendwie 20 Jahren zu seinem Trainer geht, den man mit 19 hatte und dahin läuft und dann mal guckt, so was passiert, aber er hat sich tatsächlich an mich erinnern können.
Das Witzige ist, mein ehemaliger Jugendtrainer ist jetzt Mitarbeiter von uns.
Verrätst du denn auch einen Namen oder was?
Na klar, Markus. Ich grüße dich, Markus, wenn du das hier hörst. Viel Spaß auf Malle. Ich weiß, dass du da gerade bist in deiner neuen Butze. Komm bald wieder, wir brauchen dich.
Was wir brauchen, sind in der neuen Liga natürlich Punkte und der Spaßfaktor könnte etwas höher werden, sage ich mal, für die Spieler. Für die Zuschauer war er jetzt ja in der Bundesliga, auch wenn das ein bisschen großes Kino war, aufgrund der nur 6 Siege in der Saison vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert, aber wollen wir nicht jetzt wieder das Geschichtsbuch aufklappen irgendwo. Die Reizpunkte habe ich schon angesprochen. Es gibt aber immer noch genügend Schalke 04 und so weiter und so weiter. Die Gegner haben wir auch angesprochen. Wann wird es losgehen wieder mit dem Training? Habt ihr schon einen gewissen Zeitplan, sodass die Zuschauer sich mal wieder darauf einrichten können, wann der neue Kader vielleicht beobachtet werden kann?
Ja, der Start, die medizinischen Checks sollen am 20. Juni sein. Es müsste ein Freitag sein. Und dann wird man quasi an dem Montag, wenn die Kieler Woche dann richtig losgegangen ist, wird man zum ersten Mal auf den Platz gehen. Dann die Woche drauf beginnt dann das Trainingslager in den USA, was auch was Besonderes ist, was Holstein auch noch nie gemacht hat, wo wir, glaube ich, auch so einen normalen kleinen Reiz setzen, dass die Mannschaft gut zusammenwächst. Wir haben da sehr gute Trainingsbedingungen. Und ja, und dann am 1.8. geht dann auch die Saison schon wieder los.
Ja, wir sind sehr gespannt, was da passiert. Jetzt sind wir aber erstmal gespannt, was am Samstag passiert. Da geht es nach Dortmund. Du hast es schon angesprochen, 80.000 Zuschauer nochmal. Das Beste vielleicht, aber zumindest das Größte kommt zum Schluss. 8.000 Kieler Fans, ich glaube, alle in Weiß ist das Motto, wenn ich das richtig verfolgt habe. Das sind natürlich schöne Rahmenbedingungen für ein in An- und Abführungszeichen Freundschaftsspiel. Glaubst du, dass deine Jungs, dass ihr vom Trainerstaff noch gebrieft seid für diesen Auftritt, das ist relativ klar, aber glaubst du, dass alle Spieler wirklich bis in die letzte Phase doch mal auf Drehzahl sind, um auch bei diesem Auftritt nochmal richtig Paroli bieten zu können und nicht nur ein Sparringspartner zu sein für die Dortmunder, geht es ja bekanntlich noch um die Qualifizierung für einen Champions-League-Platz.
Ja, wenn man jetzt die Jungs sieht, wie die Fußball spielen, was die abreißen in jedem Spiel, dann ist es, glaube ich, vermessen zu sagen, boah, das wird jetzt ein Freundschaftsspiel und die lassen sich jetzt gehen, weil das haben sie noch nie gemacht und das werden sie auch nicht machen. Spielen für 80.000, spielen gegen Dortmund, besonderes Spiel. Also da wird nochmal jeder alles raushauen. Da muss man keinen mehr besonders motivieren. Und von dem her wird es nochmal ein spannendes Spiel. Und auch da werden wir hinfahren und das Spiel gewinnen wollen. Und nicht irgendwie versuchen, was auch viele sagen, genießt das nochmal und so, sondern wir wollen da hinfahren und das Spiel gewinnen. Wir haben einen guten Support, einen sehr guten Support sogar. Und deswegen wollen wir alles raushauen. Ob es dann zum Schluss reicht, werden wir sehen. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal alles auf dem Platz lassen.
Wird es eine gemeinsame Abschlussfahrt geben?
Nee, ist jetzt im Moment nicht geplant. Also das ist jetzt eher nur geplant, wenn man mal aufsteigt, so wie letztes Jahr. Aber grundsätzlich haben wir am Sonntag nochmal ein Frühstück. Das haben wir auch schon traditionell, dass wir immer nochmal am nächsten Tag, nach dem letzten Spiel, nochmal zusammen frühstücken. Dann werden die Jungs nochmal verabschiedet. Dann werden die Laufpläne ausgeteilt und dann geht's in Urlaub.
Ich habe eine Frage von einem jungen Zuhörer zugespielt bekommen. Bela, der 12 Jahre alt ist und aus Kiel kommt, fragt, wie du deine Spieler in schwierigen Zeiten motivierst.
Ja, motivieren ist immer so ein großes Wort, ne? Also erstmal muss sich kein Spieler motivieren im Sinne von, dass er zum Training kommt, sondern die Jungs kommen und haben Lust. Dann haben sie auch Lust, besser zu werden. Es geht ja eher darum, die zu unterstützen, ne? Einfach ihnen in Hilfestellung zu geben, wie sie bessere Spieler werden, wie sie Situationen auf dem Feld lösen. Und dann gilt's nochmal ein bisschen größer gedacht, einfach einen guten Rahmen zu schaffen, dass die Spieler alle gerne ins Training kommen, dass wir gern zusammen sind, gern Zeit zusammen verbringen. Und da auf der Beziehungsebene, dass wir da einfach gut zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist gegeben und deswegen gibt es da in der Motivation auch keine Probleme.
Gibt es da nicht irgendwie einen Trainer-Move, den du gerne anwendest nach Enttäuschung, wo du Spieler aufbauen musst, nach Niederlagen, keine Ahnung, oder auch auf persönlicher Ebene? Hast du da irgendwas Psychologisches aus der psychologischen Trickkiste?
Nee, einfach nur, also wir sind einfach normal zu den Spielern, ne? Also grundsätzlich, wenn ein Spiel ist, analysieren wir das. Wenn irgendwas passiert, wo ein Fehler ist, dann sprechen wir das auch an und reden drüber. Aber ich glaube, das ist ja so dieses Gesamtumfeld. Wenn einer bei uns einen Fehler macht, dann geht die Welt nicht unter, ja? Also von dem her ist es, wenn jetzt darf jeder einen Fehler machen. Ich glaube, das ist was Besonderes vielleicht zu anderen Mannschaften, dass diese Fehlerkultur bei uns, ich will jetzt sagen, erwünscht ist, aber Fußball ist ein Fehlersport und man entwickelt sich nur, wenn man auch am Limit trainiert, wenn man Fehler macht und dann da weitermachen darf. Und ich glaube, das ist bei uns gegeben und das ist auch einer der Gründe, warum junge Spieler bei uns besser werden, weil einfach so diese Fehlerkultur erlaubt ist und sogar erwünscht ist.
Na, da muss ich aber nochmal einhaken. Also hat es keine Situation in der vergangenen oder in der jetzt ablaufenden Saison gegeben, wo es mal in der Kabine richtig geknallt hat? Wo man untereinander, vielleicht auch mal von Trainerseite, wo es mal geraucht hat, irgendwie verbal betrachtet?
Ja, natürlich gibt's, wir analysieren die Spiele und
da Entschuldigung, es kann ja nicht sein, dass ihr immer nur piep, 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 wir haben uns alle lieb.
Nein, sowas, aber das ne? Soll ja auch nicht so sein, ne? Also was ich immer sage, wir analysieren die Spiele und sagen, ob es ein gutes oder ein schlechtes Spiel war. Und wenn wir ein Spiel haben wie gegen Mainz 05 daheim, dann ist es ein schlechtes Spiel, dann sprechen wir das an. Das ist dann aber auch nicht so, dass der Trainer in der Analyse durchdreht, sondern er spricht einfach die Fehler an. fordert auch Sachen ein, die besser gemacht werden. Es gibt auch mal eine Halbzeitansprache, die lauter ist, aber es dreht keiner so richtig durch. Also so, es wird einfach angesprochen, klar und deutlich. Und zum Schluss ist ja dann auch so, der Trainer kann entscheiden, wer spielt, wer auf der Bank sitzt, wenn er im Kader ist. Und auch so Entscheidungen kommen ja dann. Also es ist jetzt so, dass wir uns jeden Tag in den Arm liegen. Aber wir haben einfach, ich glaube, untereinander ein gutes Verhältnis, dass man auch so Sachen ansprechen kann. Und dann geht's mir auch wieder weiter. Aber das ist, glaube ich, auch eins der Geheimnisse von uns, dass wir einfach ehrlich sind. Wenn wir fünfmal verlieren, ist nicht alles schlecht. Wahrscheinlich auch nicht alles gut. Wenn wir fünfmal aneinander gewinnen, ist nicht alles gut, aber auch nicht alles schlecht. Also so, dass wir uns immer in der Mitte bewegen. Und da haben wir, glaube ich, eine gute Basis, alle zusammen, im Trainerteam, im Staff, mit den Spielern. Und so werden wir es auch weitermachen.
Früher hat man immer Befürchtungen gehabt, so vom Außenblick her, und auch die Trainer haben es immer wieder, Klickenbildung in der Mannschaft, ne, oder im Kader, ne? Ist das heute auch noch ein Thema oder ist das so professionell, dass es das gar nicht mehr gibt?
Nee, schon Thema. Also das ist ja auch so, ne? Wenn man jetzt aufsteigt, dann ist es immer eine Familie, und alle, die jetzt aufsteigen, höre ich ja auch jetzt öfters, wir sind eine Familie, eine große Familie und ist alles toll.
Das gibt's nur bei Let's Dance.
Es war bei uns letztes Jahr auch so, wir waren wirklich eine super Mannschaft.
Was guckst du denn, Opa?
Ja, ja.
Wir waren wirklich eine super Mannschaft, und trotzdem darf man natürlich nicht vergessen, wenn man gewinnt, ist immer alles gut, ne? Dann akzeptieren die Spieler, die hinten dran sind, ihre Rollen mehr, und wenn man verliert, kommt erst mal die Nagelprobe, wie ist es denn wirklich? Und so ist es bei uns auch dieses Jahr. Es ist auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, und trotzdem, glaube ich, im Rahmen dessen, welche Ergebnisse wir erzielt haben, ist bei uns, glaube ich, alles absolut in Ordnung. Also es könnte alles besser sein, auf jeden Fall, aber was wir erlebt haben, für das, glaube ich, ist es absolut in Ordnung. Die Mannschaft ist absolut intakt, wir haben richtig gute Jungs, und von dem her mache ich mir jetzt auch keine Sorgen, dass es nächstes Jahr schlechter weitergeht.
Sind die Entwicklungsschritte der Spieler, die bleiben, die in dieser Saison schon gespielt haben, inklusive der Erfahrung, die sie jetzt auf diesem Niveau gesammelt haben, ist das ein Fund, mit dem man in Liga 2 dann auch wuchern kann?
Ja, natürlich. Also die Spieler sind ja jetzt, wenn ich jetzt mal einzelne Spieler mir überlege, sind ja tendenziell eher besser worden. Und trotzdem gilt es, dass sie auch in der zweiten Liga bei 100% spielen müssen. Also wenn die jetzt anfangen zu denken, es läuft so von allein, dann werden wir ein böses Erwachen kriegen. Das nehme ich aber nicht wahr bei den Spielern. Ich sehe die jeden Tag im Training, ich sehe, wie die drauf sind, und es wird sich da auch nicht ändern nächstes Jahr. Von dem her muss die Entwicklung weitergehen. Jetzt in der Bundesliga haben sich alle entwickelt. Ich glaube, wir schaffen das das ist unsere Aufgabe, oder sind wir überzeugt davon vom Trainerteam, dass wir das weiter forcieren, dass wir alle Spieler entwickeln wollen. Und zum Schluss liegt es aber an den Spielern selber. Aber Fakt ist, mit 90% werden wir nicht viel reißen, aber die Gefahr sehe ich nicht.
Hast du irgendeinen Spieler in dieser Saison, wo du sagst, der hat dich am meisten positiv überrascht?
Schwer zu sagen, ne? Wenn ich jetzt einen rausheben würde, würde ich ein paar andere vergessen. Ich glaube, jeder kann sich sein eigenes Bild machen, wie die Spieler davor waren, wie die Spieler jetzt waren. Und von dem her kann man, glaube ich, wenn man jetzt das Große im Ganze sieht, sagen, die Jungs haben sich entwickelt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und trotzdem sehe ich bei ganz vielen, dass da noch Luft nach oben ist und dass wir da weiter hart arbeiten müssen.
Ein prima Schlusswort, wie ich denke. Also wir haken jetzt die Erstligasaison noch nicht ab, weil es ist ja noch, steht ja noch ein Spiel an, und ihr wollt ja vielleicht das Zünglein an der Waage sein bei den wichtigen Entscheidungen, Champions League, Europa League und so weiter mit eurem Auftritt in Dortmund. Aber für heute machen wir die Schotten mal dicht. Ihr da draußen bleibt gesund und am Ball, am besten bei uns mit dem Live-Ticker vom Holstein-Spiel und Dortmund am Samstag um 15.30 Uhr. Danach gibt's wie gewohnt den Spielbericht, die Analyse, Statistiken, Einzelbenotung und den Nachspielkommentar. Das ganze Paket zum letzten Mal in Liga 1. Dazu empfehle ich natürlich die KN-Newsletter in ihrer ganzen Palette. Ich sage danke, Alex.
Ich bedanke mich selbst.
Und natürlich, wie man ja zu einem gebürtigen Süddeutschen sagt, muchas gracias, Marcel.
Danke, Opa.
Ja, das ist ja das Einzige, wo es noch ein bisschen hapert irgendwo, ne? Das ist ja, aber mit der Sprache, das kriegen wir noch auf die Reihe.
Ich habe ja jetzt noch ein paar Jahre vor mir, es wird ja besser. Du hörst ja von Podcast zu Podcast, wird immer weniger, also von dem her
so sieht's
haben wir noch
mal
ein bisschen
aus.
Was vor uns.
Also wirklich nochmal ganz herzlichen Dank und viel Erfolg am Samstag in Dortmund und dann erholsamen Urlaub, weißt du schon, wo es hingeht?
Ist noch nicht so. Ich dachte ja, wir kommen in die Relegation, deswegen wurde das ja schon mal hinten angestellt.
Musstest du deinen geplanten Urlaub stornieren dann, oder was?
Nee, wir haben noch gar nichts geplant, aber okay. Jetzt können wir mal langsam in die Planung einsteigen.
Okay.
Ich wollte mir auch nur Danke sagen, Marcel, dass du da warst, und viel Erfolg für die nächste Saison.
Wir denken natürlich beim BVB auch an das Hinspiel, das ist ja mal völlig klar, ne? Das war ein wunderbarer, glorreicher Abend, einer der Höhepunkte der vergangenen Saison, 4:2, herrlich, vielleicht klappt es am Samstag nochmal so, wir drücken die Daumen und ich sage dann nochmal schönen Dank an alle Beteiligten und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.